Das Tischgespräch auf WDR 5 und der Talk auf NDR Info kommen heute von der Frankfurter Buchmesse. Ich bin Gisela Steinhauer und ich freue mich sehr, mit Ihnen gemeinsam eine Frau kennenzulernen, die eine geniale Schauspielerin ist, die einfache Ehefrau, zweifache Mutter und dreifache Hundebesitzerin ist und eine sehr erfolgreiche Autorin. Bitte begrüßen Sie ganz herzlich mit mir gemeinsam Andrea Sawatzki.
Dankeschön. Danke.
Frau Sawatzki, mit Ihrem Buch Der Blick fremder Augen sind Sie zurzeit auf Lesereise. Da bekommt es die Kommissarin Melanie Fallers Leben mit mehreren Morden zu tun, bei denen die Opfer mit durchtrennter Kehle gefunden werden. Der Steckbrief zu Melanie Fallers Leben heißt Rote Haare. Die Frau lebt alleine, seit sie von ihrem Freund verlassen wurde, und sie hat den Tick entwickelt, mit dem Fernglas den alten Mann im Haus gegenüber zu beobachten. Sie kommt mit ihrem Alter nicht zurecht, sie trinkt mehr, als ihr gut tut, und sie ist einsam. Wie ist Melanie Fallers Leben darüber hinaus?
Darüber hinaus ist sie auf jeden Fall sehr engagiert in ihrem Beruf. Sie ist sehr empathisch, was die Beziehung zu dem Täter betrifft. Also sie hat eigentlich immer ein gutes Gespür. Und sie hat immer Probleme mit ihrem Kollegen und Assistenten Steffen Müller, der 29 Jahre alt ist und auf die 30 zugeht, der leider sich gleich zu Beginn der Zusammenarbeit das Verhältnis verscherzt hat, indem er zu Melanie, die Anfang 50 ist, gesagt hat, so eine Mutter wie sie hätte ich gern gehabt. Und Melanie leidet sehr unter ihrem Alter, vor allem weil sie halt von ihrem langjährigen Freund für eine jüngere verlassen wurde. Und sie leidet darunter, dass sie keine Kinder bekommen hat und ist jetzt so an der Schwelle, wo sie sagt, wofür das eigentlich alles, was soll aus meinem Leben noch werden?
Katrin bzw. Kati ist die eigentliche Protagonistin dieses Romans, 24 Jahre alt, Verkäuferin in einem Drogeriemarkt. Was hat diese Frau so verstört, dass der Blick fremder Augen sie unruhig macht?
Also die Kati Minkus, das ist eine Figur, die mir sehr am Herzen liegt. Und zwar behandle ich da ein Thema, das ich schon vor 2 Jahren bei meinem ersten Roman aufgegriffen habe, nämlich das Thema eines traumatisierten Kindes. Mit diesem Thema beschäftige ich mich jetzt fast 10 Jahre. Und die Kati Minkus ist ein Mensch, die wurde als Kind misshandelt, ständig für alles auch schuldig gemacht und hat aber dann versucht, ihr Leben in den Griff zu bekommen, ganz normal weiterzuleben, das Erlebte zu verdrängen, nicht an die Oberfläche kommen zu lassen und sich quasi einzuordnen in einer Unsichtbarkeit, in einer Unauffälligkeit, hat dann irgendwann geheiratet, wurde schwanger. Und mich interessiert immer, inwieweit Menschen es schaffen, ein Kindheitstrauma zu unterdrücken oder wie lange so etwas gut gehen kann und welche Zeichen es von außen braucht oder welches zweite Trauma eventuell, um dieses Kindheitstrauma wieder ausbrechen zu lassen. Also das ist so die treibende Sehnsucht bei diesem Buch gewesen, diese Figur, also kein Verständnis für diese Figur zu haben, sondern zu verstehen, wie es dazu kommen kann, dass so ein Mensch, ich darf das ruhig verraten, weil es ist ziemlich bald klar, dass die Kati Minkus diese Serientäterin wird, zu verstehen, wie es dazu kommen kann, dass ein unauffälliger Mensch plötzlich so ausbricht und so grauenhafte Taten begeht.
Woher kommt dieses Interesse daran?
Ach, das ist bei mir schon eine Faszination für das Unsichtbare. Ich gucke den Menschen gern hinter die Fassade und habe da auch immer ganz gute Fantasien, wenn ich Menschen beobachte, was ich für mein Leben gern mache, was sicher auch mit meinem Beruf als Schauspielerin zusammenhängt. Das ist so ein großes Hobby von mir, also zu sammeln, wie reden Menschen miteinander, wie bewegen die sich, wie sprechen die. Das kommt auch von der Schauspielerei und das habe ich jetzt wunderbar für diesen Roman nutzen können.
Haben Sie auf der Buchmesse schon Menschen entdeckt, die möglicherweise in Ihrem nächsten Roman eine Rolle spielen?
Nicht im nächsten, aber ja, es gibt da 2, 3, die mir schon so aufgefallen sind.
Können Sie uns verraten, was an denen Ihnen aufgefallen ist?
Auf jeden Fall war es bei dem einen eine Verkniffenheit, eine unterdrückte Aggression, vordergründig als offen und fröhlich. Aber an den Lippen hat man doch gemerkt, dass da etwas klemmt. Das ist oft so in der Mimik. Gerade um die Lippen herum zeigt sich sehr oft, dass da etwas im Innern blockiert. Das ist auf den ersten Blick, denkt man, ach, der ist aber nett, der ist aber locker. Und wenn man die Lippen anguckt, dann, also bei dem ist es auf jeden Fall so aufgefallen. Und der hätte gute Chancen, mal aufzutauchen.
Was verraten denn die Lippen von Andrea Sawatzki?
Das verrate ich nicht.
Also die strahlen im Augenblick und ich würde mal sagen, positiv.
Im Augenblick, ja.
Was mir an diesem Buch so gut gefallen hat, der Blick fremder Augen, ist, dass man diese Charaktere wirklich unglaublich gut nachvollziehen kann. Dass man nachspüren kann, warum die Menschen so geworden sind, wie sie geworden sind. Also zum Beispiel Bernd ist der Mann von Kathi. Er hat seine Frau sehr geliebt und jetzt fängt er so ganz allmählich an, sie zu betrügen und ihr untreu zu werden, weil sie eben so verstört ist, weil sie so anstrengend wird. Und gleichzeitig tut ihm das leid, dass er sie betrügt. Wie nähern Sie sich einer solchen Figur?
Diese Beziehung zwischen Bernd und Kathi hat mich deswegen sehr fasziniert, weil die beiden sich wirklich lieben. Und auch Kathi liebt Bernd über alles. Ohne Bernd, das sagt sie auch mal, kann sie gar nicht leben. Und bei Bernd ist es so, er liebt die Kathi und er würde ihr so gern helfen. 2 Jahre vorher hat die einen Zusammenbruch gehabt und kam in die Geschlossene und ist seitdem auch tablettenabhängig. Und es wurde ihr nahegelegt, eine Therapie zu machen. Und diese Therapie hat sie abgebrochen, aber sie ist weiterhin schwer medikamentenabhängig. Und der Bernd versucht in seiner schlichten, aber liebevollen Art, sie immer wieder dazu zu bringen, dass sie sich doch behandeln lässt, sodass dieses Trauma, was sie so sehr belastet aus ihrer Kindheit, dass sie das mal verarbeitet, obwohl er nicht genau weiß, was da vorgefallen ist, weil sie nicht mal ihm das erzählt. Und die Beziehung zwischen den beiden eskaliert. Nach diesem Vorfall, den ich immer das zweite Trauma im Leben der Kathi Minkus nenne, es ist bei Menschen, die ein Kindheitstrauma erleben mussten, oft so, dadurch, dass sie gelernt haben, dass sie schon von klein auf eigentlich immer für alles schuldig sind. Also sie werden ja von den Eltern immer für das schuldig gemacht, was schief geht. Sie sind die Alleinschuldigen dafür, dass auch die Familie nicht funktioniert, so wie andere Familien funktionieren. Und dieses Schuldgefühl lastet diesen Menschen quasi im Nacken, auch wenn sie die Familie schon längst verlassen haben, wenn sie auf dem Weg ins Erwachsenenalter sind. Die Beziehung auch von Kathi zu sich selbst, die kann sich nur spüren, nicht wenn sie sich etwas Gutes tut, sondern wenn sie eine Schuld auf sich lädt. Und so ist die Beziehung zu Bernd, trotz der Liebe, die sie für ihn empfindet, sehr gespalten und sie behandelt ihn schlecht, damit sie eine Aufmerksamkeit spürt.
Das heißt, die ruft ab, was sie eben von Kindheit an gewöhnt ist. Also Muster aus der Kindheit werden immer wieder neu abgerufen. Mhm. Haben Sie sich das Wissen darum angelesen? Haben Sie mit Therapeuten darüber gesprochen?
Ich habe sehr viel darüber gelesen und ich hatte sehr spannende, sehr viele Gespräche mit Therapeuten und Psychologen, mit Psychiatern. Und hatte jetzt auch ganz wunderbare Hilfe von einem Ehepaar in München, das Ehepaar Kraus, das leider hinten im Buch falsch geschrieben ist bei der Danksagung. Da steht nämlich Krause. Und die haben mich bei der Veröffentlichung des ersten Buchs angesprochen und gesagt, wenn Sie mal wieder einen Thriller schreiben und medizinischen Rat brauchen oder aber eben einen Rat, wenn es um den Polizeiapparat geht, dann rufen Sie uns an. Der Mann ist Leiter der Mordkommission in München und die Frau ist Rechtsmedizinerin, Psychologin, Medizin, also Ärztin. Ja. Und die habe ich dann kontaktiert, weil es mir natürlich auch darum ging, den Medikamentenmissbrauch, den Tablettenmissbrauch der Kathi richtig zu beschreiben und auch die Folgen dieses Tablettenmissbrauchs.
Und dann so Figuren wie dieser fiese Filialleiter der Drogerie oder eine ganz unangenehme Käuferin in diesem Drogeriemarkt, ist das dem Leben abgeguckt?
Ja, das ist aus dem Leben abgeguckt, wobei die vorher noch viel schlimmer waren. Und also alle, die so ermordet werden. Dann hat meine Lektorin gesagt, Andrea, wenn du die alle so unsympathisch machst, dann ist man ja nur froh, dass die tot sind. Und deswegen habe ich jetzt, ich finde den jetzt gar nicht mehr so schlimm, weil der hat ja jetzt auch ein wirklich schweres Schicksal. Und da dachte ich, vielleicht tut es dann doch ein bisschen weh, wenn die sterben. Also so, dass eben der Leser auch die Freiheit hat, selbst zu entscheiden, inwieweit er die Kathi für ihre Verbrechen für schuldig erklärt.
Wie sehr hilft beim Entwickeln dieser Rollen und dieser vielen Figuren Ihres Romans das eigene Rollenstudio? Und sich immer wieder in neue Biografien hineinfinden?
Das ist, glaube ich, etwas, also wo mir die Schauspielerei schon sehr entgegenkommt, dass man ja als Schauspielerin auch ständig Biografien erschaffen muss für die Menschen, die man spielt. Man hat diesen Hang, Menschen zu beobachten, zu speichern. Und aus diesen Versatzstücken macht man irgendwann die Figur, die man gerne spielen würde. Und genauso ist es eigentlich beim Schreiben. Es ist im Grunde genommen die gleiche Vorarbeit, die man da leisten muss. Was beim Schreiben, finde ich, noch schöner ist, obwohl die Schauspielerei immer noch an allererster Stelle steht, da, wo die Schauspielerei oft aufhört, also wo es wirklich interessant wird, wo eine Figur auch wirklich zerbrechen kann und sich wirklich offenbart ohne Schutz, das ist bei der Schauspielerei sehr, sehr selten möglich. Und da kann ich beim Schreiben richtig tief reingehen und einen Menschen entblättern. Das ist großartig.
Ich glaube, Sie haben sich in vielen Rollen auch entblättert. Wir alle kennen Sie eben und lieben Sie als Charlotte Sänger, Tatortkommissarin. Dann die Rolle der Lehrerin beim Klimawechsel von Doris Dörrie. Dann die Bella, die alleinerziehende Mutter, die auch von ihrem Mann verlassen wird. Was geht Ihnen leichter von der Hand, das Drama oder die Komödie?
Da habe ich mich noch nicht wirklich entscheiden können. Ich liebe beide Genres. Also ich liebe das Drama sehr, aber ich liebe auch die Komödie, wobei es eine schwarze Komödie sein sollte, was manchmal nicht so gelingt. Ich finde eben, dass sich die beiden Genres dann letztendlich so vom Ursprung her gar nicht so unähnlich sind. Denn auch in schwarzen Komödien steht ja zu Beginn eine Katastrophe. Also ein Mensch gerät in eine Katastrophe und versucht da irgendwie sich daraus zu befreien und geht natürlich auch unkonventionelle Wege, um wieder über den Rand gucken zu können. Der Impuls für eine Komödie sollte sehr, sehr ernst genommen werden. Dann kann die Komödie meiner Meinung nach gelingen.
Wie ist das Ganze gelungen, Andrea Sawatzki? Wie ist Ihr Weg zur Schauspielerei? Also es hat vermutlich angefangen in Schlehdorf am Kochelsee in Oberbayern. Da sind Sie nämlich geboren.
In Schlehdorf bin ich nur geboren und dann musste meine Mutter 3 Tage später Arbeit suchen. Dann sind wir in Württemberg gelandet, wo ich 8 Jahre war. Das ist ganz praktisch, weil ich kann jetzt Bayerisch und Schwäbisch. Und dann sind wir zurückgekehrt nach Bayern. Und dort bin ich dann im Alter von 18 Jahren nach München gezogen, um auf die Schauspielschule zu gehen. Ich wurde dann in München nicht genommen und hatte dann viele Schauspielschulvorsprechen. 2 Jahre lang keinen Erfolg. Habe als Kellnerin und alles Mögliche gejobbt und hatte
Sie waren auch mal Orangensaft-Entsafterin. Orangenentsafterin, ne?
Am Stachus. Karlsplatz Stachus war ich in einem Orangensaftpress in so einer Kabine. Und ich habe da sehr viel gemacht, was aber auch gut war, so zum Menschen beobachten. Also für die Schauspielerei sind solche Jobs einfach unentbehrlich.
Wie lange haben Sie das gemacht?
Und das waren, glaube ich, nur 4 Wochen. Dann war ich mal auf dem Oktoberfest Bedienung. Das war ganz kläglich. Da bin ich, glaube ich, nach 4 Tagen abgehauen, weil das so ein Gegrapsche war. Das habe ich schlecht ertragen. Und ja, so, ich war
überall mal. Wie viele Maß können Sie stemmen?
Ich habe es auf 8 Maß geschafft, was in den Augen der anderen Bedienungen lächerlich war. Also 4 links, 4 rechts. Und das war aber dann am Ende des Tages wirklich so, dass ich konnte die nicht mehr hochheben. Die Hände sind automatisch wieder runtergegangen. Ich war da nicht wirklich für geeignet. Und dann war ich 3 Jahre auf der Schauspielschule und habe nebenher schon an den Kammerspielen Praktika gemacht, durfte da kleine Rollen auf der Bühne spielen. Meine Sehnsucht war ja nie, zum Film zu gehen, sondern immer das Theater. Ich wollte immer so ein Bühnenstar werden. Das war so. Ich habe da natürlich Sonny Mellisch und Cornelia Froboess und Gisela Stein, Maria Niklisch. Ich habe die alle beobachtet und wollte auch dazugehören. Hat aber nicht geklappt, weil ich dann erstmal nach Wilhelmshaven an die Landesbühne gegangen bin. Also ich hatte insgesamt 65 Vorsprechen und 2 Angebote. Nein, stimmt gar nicht, so schlimm war es nicht. Ich hatte 65 Bewerbungen geschrieben, hatte glaube ich 11 Vorsprechen und 2 Angebote in Linz oder Wilhelmshaven. Ja, ich meine, da ist die Auswahl dann auch schon egal. Also ich bin dann nach Wilhelmshaven, weil ich damals auch Liebeskummer hatte und dieser böse Mensch, mit dem ich mich mittlerweile aber wieder verstehe, der saß in München und ich wollte möglichst weit von dem weg. Und diese Zeit in Wilhelmshaven war toll, wir waren alle Anfänger, wir hatten alle kein Geld und sind halt über Land getingelt und haben da in Turnhallen teilweise gespielt, Kindertheater und an kleinen Bühnen, wo man manchmal noch die Tische zersägen musste, die Bühnentische, weil die nicht auf die Bühnen gepasst haben. Bei den Nibelungen, wir haben zum Beispiel in Kloppenburg auch die Nibelungen gegeben und da hat diese eine Tafel nicht drauf gepasst. Und so musste man immer improvisieren. Oder man kam mit den Kostümen nicht durch die Türchen. Es war lustig.
Das heißt, Sie waren auch schon Ihre eigenen Kulissenmacher?
Ja, man konnte zum Beispiel, weil es gab noch nicht diese Grenze dessen, was man verdienen soll an Bühnen als Anfänger. Wie sagt man da? Mindestgehalt, Mindestlohn.
Mindestlohn.
Natürlich. Und da konnte man aber, wenn man jetzt die Maske zusätzlich gemacht hat, hat man 12,50 Mark bekommen, wurde noch versteuert. Wenn man das Kostüm selbst gemacht hat, bekam man 12,50 Mark und Requisite. Und das ging natürlich am besten so bei diesen Kindertheaterstücken, weil man da manchmal alle drei Posten übernehmen konnte. Dumm war nur, wenn man irgendwas zu Hause vergessen hat. Dann war es schlecht. Aber man hat dann an einem Tag eben locker mal
was verdient.
37,50 Mark mehr verdient als die anderen. Das war gut.
Bevor diese Karriere allerdings losging, haben Sie bereits Ihrem demenzkranken Vater schon als kleines Mädchen unterschiedliche Rollen vorgespielt.
Naja, gut, das ist aus der Not geboren gewesen.
Weil Sie gesagt haben, der erkennt mich sowieso nicht mehr, der nimmt gar nicht mehr wahr, dass ich seine Tochter bin, also kann ich auch in die unterschiedlichsten Rollen schlüpfen?
Ja, das war aus der Not heraus. Und das funktioniert natürlich bei dementen Menschen sehr gut, weil sie nicht wissen, wer man ist.
Warum haben Sie Ihren Vater erst sehr spät kennengelernt? Nämlich, glaube ich, als Sie 8 Jahre alt gewesen sind. Da haben Sie ihn erst wahrgenommen, ist das so? Also da ist er erst in die Familie gekommen?
Ja. Naja, das lag daran, dass meine Eltern sich erst da quasi entschlossen haben, zusammen zu sein.
Wie haben Sie sich so lange und langsam dem Vater annähern können, der ja ein fremder Mann gewesen ist?
Im Grunde gar nicht, weil er ja da schon krank war. Also das ist dann natürlich so, dass man als Tochter nicht erkannt wird und ein Fremdkörper ist. Aber das ist okay. Ich meine, das sind so Erfahrungen, die man macht, die man dann auch fürs Leben nutzen kann.
Was davon haben Sie nutzen können für Ihr Leben?
Also jetzt ganz grob gesagt, vielleicht schon das Leben zu genießen, weil man nie weiß, was kommt. Ich denke mal, das ist eine große Erfahrung. Es bringt einem auch dann sehr viel für die eigene Fantasie. Die Bilderwelt ist natürlich sehr viel größer, sehr viel erschreckender auch, denke ich mal, als bei Menschen, die sehr harmonisch aufgewachsen sind. Und das kann man sowohl für die Schauspielerei als auch für Schreiben ganz gut nutzen.
Der Vater ist gestorben, da waren Sie 13. Also Sie haben den mit Ihrer Mutter, die Krankenschwester ist, zum Sterben begleitet. Wie haben Sie auf seinen Tod reagiert damals? Sind Sie da rebellisch geworden oder haben Sie sich verkrochen im Schmerz?
Naja, also das ist ja so, wenn der Vater einen nicht kennt, ist man, glaube ich, eher erleichtert, wenn das zu Ende geht, wenn man eine Freiheit bekommt. Aber das ist auch etwas zum Beispiel, was mich bei meinen Figuren, über die ich schreibe, fasziniert, dass Kinder, die ein Kindheitstrauma erleben, dieses als normal betrachten. Also deswegen ist es auch oft so, dass diese Kinder gar nicht an die Öffentlichkeit gehen oder gar nicht Hilfe oder Rat suchen bei Kindergärtnern oder bei Lehrern, weil sie eine Verantwortung gegenüber der Familie haben, die ja für ein Kind alles ist. Und es wird dann schon auch versucht, diesen kleinen Kreis geschlossen zu halten. Das darf nicht an die Öffentlichkeit. Das muss man gut einschließen und das ist normal für so ein Kind. Ich bin seit einiger Zeit auch Vorsitzende für die Stiftung Ein Platz für Kinder. Wir versuchen, Kinder, die unter einer Misshandlung in der Familie leiden, recht früh von den Eltern wegzuholen. Es sind Kinder im Alter von wenigen Wochen bis zu 12 Jahren und haben in Hamburg und Hannover 2 Kinderhäuser, wo 16 Kinder Unterschlupf finden. Es werden noch Kinderhäuser in Berlin und Frankfurt gebaut. Und dort werden diese Kinder ein halbes Jahr betreut, psychologisch, therapeutisch, medizinisch. Mhm. Und man versucht innerhalb dieses halben Jahres an die Ursache zu kommen. Also man versucht herauszufinden, was hat dieses Kind traumatisiert. Und oftmals ist es so, dass die Kinder nichts verraten. Dann versucht man diese Zeit zu verlängern. Man versucht dann auch eine Therapie mit den Eltern zu beginnen. Manchmal ist es möglich, die Kinder zurückzuführen zu den Eltern, natürlich auch unter Beobachtung. Und manchmal versucht man dann, die Kinder bei Pflegeeltern unterzubringen, die natürlich auch psychologisch geschult sein müssen, um das Kind auffangen zu können. Aber das hat mich dann auch doch nochmal, ich muss sagen, fasziniert, dass die Kinder trotz aller Erlebnisse die Eltern beschützen.
Ja. Also auch gerade dieses Geheimhalten, ist das dann auch so was, was Sie zum Beispiel dann in der Schule nicht erzählt haben? Also was vielleicht auch nur die engsten Freundinnen dann wussten?
Ach so, nein, das wusste niemand. Das wusste niemand, das ging auch gar nicht, weil natürlich bei einem Alzheimer-kranken Vater keiner in die Wohnung kommen kann. Es geht nicht.
Wie war die Schülerin Andrea Sawatzki?
Schlecht. Das lag aber auch an einer chronischen Übermüdung, also ich bin oft in der Schule eingeschlafen und hatte natürlich auch irgendwann kein Ziel mehr vor Augen. Ja. Ich wollte irgendwann frei sein und die Freiheit habe ich mir dann genommen, als ich dann mal eben raus durfte, raus konnte, weil ich nicht mehr aufpassen musste. Und ich wusste mit der Schule nicht umzugehen. Und das Einzige, was mich interessiert hat, war dann so ein Kurs, der hieß Dramatisches Gestalten. Also es war einfach eine Theatergruppe. Und dadurch kam dann das Interesse für die Schauspielerei. Es war aber nie mein Herzenswunsch, Schauspielerin zu werden, sondern es war ein Tipp eben dieses Dramatisch-Gestalten-Lehrers, der, glaube ich, gesehen hat, dass ich, wenn ich jetzt nicht irgendwas mache, vielleicht auf der Straße lande. Ich habe ja auch keinen Abschluss. Ich bin dann irgendwann abgehauen. Und also die Schauspielerei hat mich, würde ich sagen, in dieser Beziehung schon aufgefangen.
Das Interessante ist ja, als Sie dann erfolgreich waren, nämlich 1994 in einem Film mit Götz George, der Das Schwein hieß, da hätten Sie fast angefangen, eine steile Karriere zu machen. Und dann haben Sie sich aber wieder zurückgezogen, weil Sie gedacht haben, es klappt doch nicht.
Das ist ja manchmal in dem Beruf so, dass keiner mehr anruft. Und das war da so. Es war bei mir immer mal wieder. Also mal hatte ich Aufträge und mal hatte ich keine.
Und dann haben Sie gesagt, jetzt gehe ich nach Frankreich und mache was ganz anderes und haue in den Sack und lass diese ganze Schauspielerei sein.
Ja, das wird immer so erzählt. Also so dramatisch war es nicht, weil ich war mit diesem Franzosen vielleicht gerade mal 5 Tage zusammen. Aber ich hab mir das... das war so ein Surfer. Der sah ganz gut aus.
Ja, dann...
Und er war Kellner, also das konnte ich auch. Und ja, dann habe ich gedacht, na gut, dann muss man halt vielleicht da Schafe züchten oder so. Aber es war jetzt nicht so konkret, weil, wie gesagt, es hörte dann relativ schnell wieder auf.
Wo saß denn der Surfer, mit dem Sie Schafe züchten?
In Biarritz.
In Biarritz.
Es war sehr romantisch. Also die paar Tage waren romantisch. Und
was hat die Romantik dann zu einem jähen Ende gebracht?
Überdruss.
Nach 5 Tagen?
Okay. Na, wenn einer immer nur auf Wellen wartet, ich wusste jetzt auch nicht, mein Französisch war auch nicht so prickelnd und dann hat er mich immer korrigiert. Also es war dann irgendwann angespannt.
Und dann kamen die entscheidenden und befreienden Anrufe.
Da kamen wirklich das einzige Mal in meinem ganzen Leben 3 Anfragen auf einmal. Das war der König von St. Pauli, von Dieter Wedel, die Apothekerin von Rainer Kaufmann, wo ich dann leider nicht die Apothekerin gespielt habe, die hat Katja Riemann gespielt, ich war zumindest die Alma, also die... leicht vergeistigte. Und Katja von Garniers Bandits, wo ich aber dann leider am Schluss fast komplett rausgeschnitten wurde. Also es war jetzt auch nicht so toll. Aber es war auf jeden Fall ein kurzer Aufschwung.
Wir haben die schöne Tradition, dass wir im Tischgespräch auf WDR 5 und im Talk bei NDR Info immer eine Musik einspielen können. Und Andrea Sawatzki hat sich von Lenny Kravitz All I Ever Want gewünscht. Was verbindet Sie mit Lenny Kravitz und All I Ever Want?
Das ist so, ich hatte ja auch noch Roger Chapman, war auch noch zu der Zeit. Das war Musik, wo man auch gut mal nachts sich so seiner Depression hingeben konnte, Wein trinken konnte. Man fühlte sich da nicht so allein. Also ich habe diese Musik meistens allein gehört mit meinem Glas. Das hört sich jetzt ganz furchtbar an, aber das ist auch manchmal ganz wichtig, zu sich zu finden oder zumindest das Gefühl zu haben, dass man dabei ist, zu sich zu finden.
Dann gibt's jetzt Lenny Kravitz für Andrea Sawatzki auf der Buchmesse in Frankfurt. Baby. Musik von Andrea Sawatzki, mit der ich, Gisela Steinauer, heute fürs Tischgespräch auf WDR 5 und dem Talk auf NDR Info zusammensitze bei der Buchmesse, wo wir natürlich auch über ihr aktuelles Buch reden, Der Blick fremder Augen. Dieses Buch ist gewidmet C und M und B. Hinter welchem Buchstaben verbirgt sich ein Hund und hinter welchem ein Mann?
Es sind drei Männer, es ist kein Hund. Also sind meine Männer zu Hause, der Christian, mein Mann und unsere Söhne Moritz und Bruno, CMB.
Aber C hätte auch Coco sein können, so heißt nämlich der Mops.
Nein, der Mops ist ja gestorben.
Oh,
ja, der Mops
hieß
ist,
aber Coco.
Der hieß Coco, ja. Hätte aber auch Calypso sein können, das ist der Boxer, der lebt noch. Schwächelt, aber lebt noch.
Und wie heißt die Dogge?
Die Dogge ist Gustav, ist ein Mann, also war mal ein Mann, also kann nicht mehr. Und jetzt haben wir einen neuen Mops-Ersatz für unseren Jüngsten, für den Bruno. Weil der Mops Coco durfte immer bei Bruno im Bett schlafen. Die anderen dürfen nicht mal ins obere Stockwerk, die müssen alle unten leben. Wir das schon normalerweise trennen, bis auf den Mops. Also der durfte immer ins Kinderzimmer. Und jetzt haben mich die Kinder oder uns die Kinder wirklich überredet, Hugo anzuschaffen. Hugo ist ein Frops-Welpe. Wissen Sie, was ein Frops ist?
Ein Frops,
ist?
Nein.
Frops.
Was ist ein Frops?
Frops ist eine Mischung.
Mops.
Nee, nicht Frosch. Französische Bulldogge-Mops-Mischling. Sieht sehr süß aus. Er hat längere Beine als ein Mops und er hat eine größere Nase, die nicht so platt ist. Er kann besser atmen und Hugo macht uns jetzt das Leben teilweise ein bisschen zur Hölle. Weil Hugo, aber das habe ich schon bei männlichen Hunden immer schon gemerkt, die männlichen Hunde sind langsamer, wenn es darum geht, stubenrein zu werden. Die brauchen, unsere Dogge zum Beispiel hat ein halbes Jahr gebraucht, bis der mal stubenrein war. Und bei einer Dogge ist es natürlich irgendwann, das ist sintflutartig. Wenn man da morgens aufsteht, muss man erstmal gucken, wo man hintritt. Hugo ist da kleiner, aber beständig. Also jetzt in der Masse. Und ich bin froh, wenn der aus dem Alter raus ist.
Wie wäre es mit Hundeschule bei der Dogge?
Hundeschule, wir haben das alles eigentlich richtig gemacht. Aber Gustav ist eigen.
Also,
was ja auch schön ist, in anderer Beziehung.
Führen Sie die alle drei zusammen aus oder gehen Sie getrennt, Gassi?
Naja, das ist ein bisschen schwierig, weil also Hugo kann noch nicht so lang, weil er ja noch ein Baby ist. Calypso hat große Gelenkprobleme, der Boxer. Die kann nur so schleichen.
Mhm.
Und Gustav, mit dem muss man sehr weit gehen. Aber Gustav hat das Problem, wenn er auf andere Rüden trifft, dass er sich dann gerne mit denen misst, obwohl er ja kein Rüde mehr ist, aber er versteht's nicht. Es ist immer so sehr spannend, wem man so begegnet, weil er mag zum Beispiel keine Labradore. Und muss man dann immer so im Wald, so geht ja, kann man immer so ausweichen. Wenn ich einen Hund sehe, gehe ich immer die andere Richtung dann wieder zurück. Ist immer so ein...
Ich weiß, dass ich irgendwann im Frühjahr oder Sommer, ich glaube es war im Frühjahr, Schlagzeilen von Andrea Sawatzki gelesen habe. Da haben Sie sich gegen den Leinenzwang am Schlachtensee gewehrt.
Ja.
Was ist denn jetzt daraus geworden? Sind die Hunde jetzt angeleint oder nicht?
Ja, das ist von so einer grünen Politikerin, die wohl irgendwie auf ihre alten Tage noch mal ein paar Stimmen gebraucht hat. Keine Ahnung. Also die hat plötzlich bestimmt, dass unser Schlachtensee in Berlin ein EU-Badegewässer ist, was gar nicht sein kann, weil EU-Badegewässer, die müssen vom ganzen Ufer her begehbar sein. Und der Schlachtensee ist relativ unzugänglich. Da gibt es nur sehr wenige Stellen, wo man überhaupt ins Wasser kommt. Und es wurde also beschlossen, dass die Hunde nicht mal an der Leine um den Schlachtensee rumgeführt werden dürfen, sondern den Schlachtensee auf eine Distanz von 1 Kilometer, die dürfen gar nicht mehr in die Nähe des Sees kommen, weil man sagt, dass sie den See verschmutzen.
Wie ist denn der Protest ausgegangen?
Also es ist immer noch so, dass die Hunde da nicht drum rumgehen dürfen, wobei wir Hundebesitzer dieses Verbot aber ignorieren und schon noch mit den Hunden um den See laufen, auch auf die Gefahr hin, dass man uns Knöllchen verpasst. Das sind immer so 30 Euro. Die aber, obwohl ich schon einige Knöllchen habe, nicht eingelöst werden, weil dieses ganze Gesetz ohne rechtliche Grundlage ist. Also das Bezirksamt verteilt zwar Knöllchen, die haben auch jetzt so Studenten, die sie losschicken, um uns zu fangen, aber die wollen dann trotzdem kein Geld von mir, weil sie gar nicht das Recht haben, Geld von uns zu verlangen. Also es ist alles völlig absurd. Ich denke mal, dass das auch nicht lange so bleibt.
Aber die Dogge Gustav weiß schon, dass sie Jogger besser nicht anbellt und dass sie nett ist zu Menschen.
Ja, ja, also die Hunde sind, wir haben ja auch ganz viele Kinder immer zu Hause und so. Also die sind absolut menschenfreundlich.
Die Dogge Gustav ist groß rausgekommen in der Verfilmung ihres Buches Tief durchatmen, die Familie kommt.
Es war so ein Plan, denn das ist eben die erste schwarze Komödie, die ich letztes Jahr geschrieben habe, die wir fürs ZDF verfilmt haben. Und da sollte die Dogge Gustav eigentlich mitspielen. Aber Gustav ist vollkommen schauspieluntauglich. Also der wurde dann sofort umbesetzt. Und jetzt haben wir dann so...
Was sollte der denn spielen? Welche Aufgabe hätte er?
Der sollte eigentlich nur immer so gucken. und im Weg stehen und einmal jemand umschmeißen. Aber der hat von vornherein schon resigniert. Früher hatte man so Filmtierschulen, wo man die Tiere für teures Geld, gut erzogene Tiere, eben sich ausleihen konnte. Mittlerweile gibt es da aber auch so einen Ableger, so eine Billigsparte, wo man Tiere bekommt, die so ein Zertifikat haben, was keins ist, dass die also filmtauglich sind. Die können aber gar nichts. Also gerade so in Stresssituationen ziehen die halt einen Schwanz ein und warten. Und so einen Hund hatten wir dann. Also so ein bisschen so ein Sonderangebot. Sehr süß, aber der konnte halt nichts.
Hätten sie auch Gustav behalten können, ne?
Sie hätten auch Gustav behalten können, aber der nimmt natürlich viel Platz weg. Und da das alles in einem kleinen Haus gespielt hat, war dieser kleinere Hund schon besser. Ja, und der ist jetzt rausgeschnitten. Also der kommt jetzt leider praktisch nicht mehr vor, was schade ist, weil er hatte schon eine tragende Rolle in dem Roman. Und jetzt, wenn wir die Fortsetzung drehen, hoffentlich, wenn die Quote dann stimmt, wollen wir im Februar weiterdrehen, wo die ganze Familie in die Ferien fährt. Da kommt er wohl auch nicht mit. Also ich glaube, er ist da zu Hause geblieben.
Also Teil 1 spielt auf jeden Fall an Weihnachten. Was passiert denn da in dieser Familie?
Also da ist das Ehepaar Buntschuh, Gundula und Gerald Buntschuh, die viele, viele Jahre verheiratet sind und gewaltige Eheprobleme haben, die sie aber nicht behandeln, denen sie nicht auf den Grund gehen. Sie haben 3 Kinder im Alter von 7 und 16 Jahren. Und die bekommen jedes Weihnachten Besuch von ihren Familienmitgliedern, von der Schwiegermutter, von den Eltern von Gundula, von der Schwägerin und vom Bruder. Die kommen immer uneingeladen. Und das ist dann, wie ich vorhin schon sagte, ist eine schwarze Komödie. Also es ist von vornherein schon eine Stimmung, als würde sich allein schon das Ehepaar, bevor überhaupt die ganze Familie eintrudelt, als würden die beide nicht mehr sehr lang überleben. Also es ist schon so völlig am Ende dieser Ehe. Und das haben wir verfilmt. Axel Milberg spielt den Gerald Buntschuh. Ich spiele die Gundula Buntschuh. Und Uwe Ochsenknecht den Therapeuten von Gundula, weil es ohne einen Therapeuten nicht geht. Und Judy Winter die böse Schwiegermutter. Und super. Christine Schorn und Günther Maria Halmer die Eltern von Gundula.
Das ist doch schon eine tolle Besetzung.
Ja, und es ist auch wirklich ein böser Film geworden. Also ich bin überrascht, dass das wirklich am 21. Dezember im Fernsehen kommt. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ja, wie gesagt, vielleicht kann man weitermachen, wenn ich jetzt nicht noch weiterrede.
Und natürlich sind Vergleiche zu Familie Berkel-Sawatzki völlig unzulässig. Da gibt es überhaupt keine Parallelen.
Naja, also das habe ich mir schon hauptsächlich ausgedacht. Aber natürlich weiß man als Mutter und ja, vor allem als Mutter, ja, und als Hausfrau. Also man weiß ja schon, was immer so täglich schief geht. Insofern konnte ich da der Gundula schon ein turbulentes Leben auf den Leib schreiben.
In den Christian Berkel, Frau Sawatzki, haben Sie sich verliebt vor 18 Jahren? Also bei Dreharbeiten auf jeden Fall. Das war ein ZDF-Film, Tod auf Amrum. Mhm. Hat das sofort gezündet zwischen Ihnen beiden?
Nein, wir hatten da eigentlich genug vom anderen Geschlecht. Wir hatten beide traumatisierende Erlebnisse hinter uns und wollten nur unsere Ruhe.
Also nach dem Surfer kamen bei Ihnen
noch
mal...
Na, da kamen schon noch andere, aber zu der Zeit wollten wir beide keine Beziehung mehr haben. Mhm. Und sind dann dazu verdonnert worden, auf dieser Insel zu bleiben, Amrum, weil das Wetter immer umgeschwenkt ist. Und wir waren die einzigen Erwachsenen in diesem Film. Ja, wir waren die einzigen, die sich miteinander unterhalten konnten abends. Und dann, wir waren quasi aufeinander angewiesen. Und Christian hat mich irgendwann zum Essen eingeladen und hat mir wirklich, ich musste auf Toilette und er ist wirklich aufgestanden und hat mir den Stuhl so weggezogen und als ich wiederkam, den Stuhl wieder hingestellt. Ich meine, das macht heute fast kein Mann mehr. Und das fand ich so beeindruckend. Ich glaube, das hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber da dachte ich, Wahnsinn, das ist ein Mann mit Stil. Und da habe ich dann mal so richtig hingeguckt, glaube ich. Das fand ich schön. Ein Mann, der sich um eine Frau sorgt.
Und dann sind Sie mit ihm in die Disco ins Seepferdchen.
Was Sie alles wissen. Ja, okay. Ja, wir haben dann, glaube ich, durchgetanzt.
Worüber haben Sie sich unterhalten?
Ich glaube, wir haben uns über die Unmöglichkeit von Beziehungen unterhalten. Wir waren beide einer Meinung. Wir haben uns auch am nächsten Morgen zum Frühstück getroffen und gesagt, dass es eigentlich stimmt, was wir an dem Abend gesprochen haben, weil Männer und Frauen eigentlich nicht zusammenpassen können. Wir waren wirklich verhärtet in unseren Positionen. Aber ich meine, seien Sie mal 6 Wochen auf Amrum und haben Sie mal nur einen Menschen zum Reden. Da irgendwann wird man dann auch weich und sagt, okay. Aber es war gut, dass es so gekommen ist.
Daraus wurden dann eben Moritz und Bruno. Und sie haben vor 3 Jahren, glaube ich, erst geheiratet, weil sie mussten. Die Kinder wollten das nämlich so.
Ja, die Kinder hatten viele Trennungen in der Schule erlebt. Es trennen sich wahnsinnig viele Eltern. Also gerade so im Alter zwischen 40 und 50 ist irgendwie. Und die Kinder haben plötzlich so Angst bekommen, dass wir uns auch trennen. Und wir haben immer gesagt, machen wir nicht, machen wir bestimmt nicht. Und dann haben die gesagt, ja, aber dann heiratet doch. Dann haben wir gesagt, aber wieso, brauchen wir nicht. Und dann sagten sie, aber wenn ihr nicht verheiratet seid, seid ihr nicht echt. Und so haben wir es dann gemacht. Und es war toll. Es waren 3 Tage
Fete.
Fest. War schön.
Schön. Wie setzen Sie sich durch gegen 3 Männer und 3 Hunde als einzige Frau?
Ich werde ehrlich gesagt beinahe, na von den Hunden nicht, aber von den Männern werde ich schon sehr, sehr zuvorkommend und liebevoll behandelt. Mhm. Das ist ganz gut, wenn man die einzige Frau ist. Man hat da so einen Mitleidsbonus. Das ist ganz praktisch manchmal.
Wodurch lösen Sie denn Mitleid aus? Können Sie nicht gut kochen oder sind Sie unordentlich? Oder warum haben die Grund, mit Ihnen Mitleid zu haben?
Ja, also kochen geht manchmal schief, das ist okay. Oder wenn ich selbst auch mal zu spät komme, obwohl ich den Kindern immer einbläue, dass sie nicht zu spät kommen sollen. Oder eben überhaupt der ganze Stress, wenn ich so im Stress bin und irgendwie alles verlege. Das ist dann immer, ach Mama. So, es ist sehr, man fühlt sich sehr gut aufgehoben, sehr beschützt. Es ist auch so, dass meine beiden Söhne, also der 13- und der 16-Jährige, ich glaube, manchmal fühlen die sich mir schon ein bisschen überlegen. Es ist ganz süß. Sagen dann, komm Mama, lass mal, ich mach das. Ist okay. Das ist schön.
Ich habe kürzlich gelesen, dass Sie und Ihr Mann große Freude daran haben, Möbel zu entwerfen. Wie sieht der Lieblingssessel zum Lesen von Andrea Sawatzki aus?
Ich lese im Bett. Also Sessel an sich haben wir jetzt nicht. Wir haben so einen Barcelona, aber der ist natürlich nicht von uns. Wir haben eine große Sofa-Ecke entworfen mit unseren Architekten. Es war neulich in der Frankfurter Zeitung
genau. Ein
Möbelstück abgebildet, dass wir...
Ach, so ein goldener Turm.
Ein silberner
Turm. So 2,5 Meter Turm.
Was ja, da habe ich ein bisschen übertrieben. Er ist nur 2 Meter hoch.
Ach so.
Aber 2,5 klang besser.
Was ist da drin?
Da haben wir unsere Hi-Fi-Sachen, also so CD-Player und die ganzen Kabel. Also es ist eigentlich so unser Lieblingsmöbelstück, das wir mit unseren Architektenfreunden zusammen entworfen haben. Und zwar, also wir haben immer überlegt, wohin mit dem ganzen Kabelsalat, mit diesen ganzen hässlichen technischen Geräten. Und dann kam unser Freund Stefan Brall, also der Architekt, kam irgendwann mit einem Kunstbild, auf dem 3 Styroporkästen übereinander gestellt, abgebildet waren, in denen man normalerweise Fernseher transportiert. Also diese Styroporkästen, diese etwas unansehnlichen. Und dieses Kunstbild hat uns dann inspiriert, daraus einen Hi-Fi-Turm zu entwickeln. Und das haben wir dann realisiert. Wir dachten zuerst, vielleicht machen wir es mit Stahl, also aus Stahl, so ein richtiges Trumm. Und es wäre aber zu teuer geworden. Dann wollten wir, haben wir überlegt, die Farbe, haben so an Jeff Koons gedacht, eben so Knallfarben. Und dann haben wir uns für dieses schlichte, etwas angegoldete Silber entschieden. Und das ist jetzt MDF und sieht toll aus.
Scharf aus.
Also es ist sehr schlicht. Und das Beste ist halt, dass die Leute immer davor stehen und nicht wissen, was es sein soll. Weil man weiß auch erstmal nicht, wie das aufgeht. Weil es sieht wirklich aus wie 3 silberne Fernseh-Styropor-Verpackungen.
Und da sind sämtliche DVDs drin und das ganze Zeug, was man eben
schön... Nee, nur die Anlagen, die DVDs sind, die würden da gar nicht reinpassen. Die sind...
Zu viele.
Ja.
Gucken Sie mit den Kindern gemeinsam Fernsehen und DVDs? Also gibt es so Familienabende, wo Sie sich dann...
Lesen wir aber Fernsehen, wir haben nur einen Fernseher im Wohnzimmer. Mhm. Aber wir gucken nicht fern. Also wir haben sehr viele DVDs und die Kinder schauen auch eigentlich... Nur DVDs. Und das ist natürlich auch eine wunderbare Beschäftigung am Wochenende, wenn man sich dann zum DVD gucken oder zum Serien gucken. Lilyhammer haben wir jetzt neulich geguckt. Und wenn man da eben einfach so als Familie halbe Nächte vor so einer Serie verbringt, das ist toll.
Wie ist das, wenn Sie mit der Familie zusammen entweder den Fahnder gucken oder eben die Kommissarin Charlotte Sänger im Tatort, wenn Sie sich da so DVDs rausholen?
Sie meinen den Kriminalist?
Achso, Kriminalist, nicht Fahnder. Kriminalist.
Nö, das gucken die nicht. Also die interessieren sich nicht für unsere Berufe.
Die gucken überhaupt keine Filme, wo Sie und Ihr Mann...
Also, das gibt's nicht. Also gut, also Tatort ist ja jetzt auch schon 5 Jahre her und da waren die definitiv noch zu jung für einen Tatort. Ja. Und ich habe denen dann mal so ein Märchen vorgespielt, wo ich dachte, das ist doch nett für Kinder, Brüderchen und Schwesterchen, wo ich so eine böse Stiefmutter gespielt habe. Da waren sie entsetzt und haben gesagt, wie siehst du denn aus und wieso bist du so hysterisch? Dann habe ich das gelassen. Also wir zwingen die auch nicht und wir gucken auch unsere Filme nie an. Sie haben mit meinem Mann den Untergang natürlich gesehen. Ja. Sie werden jetzt irgendwann das Experiment gucken können. Da haben wir gewartet. Das Experiment ist ein Film, den wir, ach Gott, viel zu lang her, vor 11, 12 Jahren mit Oliver Hirschbiegel gedreht haben, über dieses Stanford-Experiment.
Da geht es so um die Monstrosität des Menschen.
Ja.
In einem Satz.
Wie schnell Menschen anderen Menschen gefährlich werden können, wenn sie eine Macht bekommen, wenn sie eine Uniform bekommen und auf Menschen, die ihnen in diesem Spiel eigentlich niedergestellt sind, wie das ausarten kann. Das war ein sehr wichtiger Film, das Experiment. Also das werden Sie sicher auch bald sehen, aber sonst gucken wir keine Filme, in denen wir mitspielen.
Aber Sie lesen Ihre Bücher, das immerhin, die Jungs.
Nö. Nee, die haben tief durchatmen als Hörbuch gehört. Aber auch nur mein Jüngster, der Moritz nicht. Der Moritz hat mir jetzt versprochen, dass er dieses Buch lesen wird, wo ich ihm gesagt habe, das ist aber ziemlich heftig. Aber er sagt, er schafft das. Ich glaube auch, dass er schafft, weil wir ja schon sehr viel über Menschen und über Psychologie und über auch Krankheiten, die auch die Seele der Menschen befallen kann, sprechen. Also wir reden sehr viel. Und ich glaube, insofern könnte man ihm dieses Buch auch durchaus im Alter von 16 Jahren zu lesen geben.
Das sollte man vielen Menschen zu lesen geben. Ich gebe es jetzt erstmal Ihnen zum Lesen, weil ich es schön fände, wenn Sie am Schluss unseres Gespräches aus dem 10. Kapitel etwas vorlesen.
Sie wissen, dass ich meine Lesebrille nicht dabei habe.
Ja, ich helfe Ihnen, wenn Sie, aber ich habe sie auch nicht dabei. Wir können irgendwie zusammen versuchen, was zu entziffern. Wir
können ja improvisieren.
Es geht um die Beschreibung des Oberkommissars Steffen Müller, den die Melanie Fallersleben einerseits so ein bisschen in ihr Herz schließt und dann auch wieder nicht. Also ich finde, es ist sehr interessant, das Verhältnis zwischen den beiden. Andrea Sawatzki, der Blick fremder Augen.
Zumindest hat Mel inzwischen herausgefunden, dass Herr Müller in einer Art Wohngemeinschaft lebt, in Pankow. Mit Michi, einer Studentin aus Korea, und Helmut, einem ehemaligen Maskenbildner aus Stuttgart, der seit geraumer Zeit als Koch in einem veganen Restaurant arbeitet. Anscheinend verläuft das Zusammenleben der drei recht harmonisch. Unstimmigkeiten gab es, soweit Mel sich erinnern kann, noch nie. Auch scheint es sich bei Müllers Mitbewohnern um Fanatiker gesunder Lebensweise zu handeln. Zumindest berichtet er ihr des Öfteren von neuen Biorezepten, die sie gemeinsam ausprobieren und die jedes Essen eines 5-Sterne-Restaurants in den Schatten stellen würden. Was Mel bezweifelt. Mel macht sich nicht viel aus allzu gesunder Ernährung. Danach stand ihr noch nie der Sinn. Schnell muss es gehen und satt machen. Da reicht auch eine Salamischrippe. Als Herr Müller sie einmal dabei ertappt hat, wie sie sich an einem Kiosk ein Salamibrötchen kaufte, hielt er ihr eine Stunde lang einen Vortrag über Massentierhaltung und die Schädigung der menschlichen Organe durch die Inhaltsstoffe, die einer Fabriksalami beigemischt werden. Am nächsten Tag brachte er ihr Helmuts Soja-Hackbällchen mit. Offensichtlich hatten er und seine Mitbewohner am Abend über Mels Essgewohnheiten diskutiert und entschieden, bei einem solchen Problemfall wie ihr würde eine gezielte, aber geduldige Umgestaltung des Speiseplans am besten greifen. Immer wenn Mel jetzt der Magen knurrt, hält ihr Herr Müller ein Tütchen Sojabohnen oder bretthartes Dörrobst vor die Nase. Außerdem liegt er ihr seit Wochen mit einer Essenseinladung in den Ohren, die sie aber bis dato umgehen konnte. Herr Müller hat noch eine Mutter, der Vater ist schon lange tot. Mit seiner Mutter versteht er sich aber nicht so gut und in einem schwachen Moment hat er Mel einmal anvertraut, dass er sie gern als Mutter hätte. An dem Abend hat Mel sich lange von allen Seiten im Spiegel betrachtet und danach eine ganze Flasche Wein statt der üblichen 2 Gläser getrunken.
Dankeschön.
Herzlichen Dank.
Andrea Sawatzki, das ist schon eine sehr, sehr fernsehtaugliche Fassung. Wird es den Film dazu geben?
Also die Rechte sind, wie auch bei den anderen Büchern, bei Regina Ziegler. Also wir hätten große Lust, das zu verfilmen. Also es wäre traumhaft, es wäre wirklich sehr schön. Und es soll ja auch eine Fortsetzung eben für Melanie Fallers Leben geben, die ich jetzt für Drömer schreibe. Mhm. Naja, man muss jetzt mal gucken. Vielleicht muss ich auch erstmal abwarten, wie jetzt dieser Film am 21. Dezember läuft, ob da genug Zuschauer gucken. Ja, dann wäre es schön, wenn man mit den Fernsehsendern weitermachen könnte. Man muss es sehen. Der gute Wille ist da.
Wir versprechen, im Dezember zu gucken. Gisela Steinhauer freut sich einfach schon mal auf den Film, empfiehlt sehr das Buch Der Blick fremder Augen und bedankt sich ganz herzlich bei Andrea Sawatzki fürs Tischgespräch auf WDR 5 und den
Herzlichen
Talk
Dank.
Auf NDR Info. Danke.
Dankeschön.
Danke. Andrea Sawatzki.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.